Welches Haushaltsgerät wärst du?
Kein Staubsauger.
Warum nicht?
Ich hasse Staubsaugen.
Ich auch.
Ich hasse Staubsaugen.
Ich würde lieber ein Fußballfeld nass wischen, ja, als ein Quadratmeter Staub zu saugen. Ja.
Ach, das will ich aber wischen, will ich eigentlich auch nicht. Aber Staubsaugen, das, ich weiß auch nicht, was das ist. Ich nehme lieber einen Besen und kehre die Wohnung.
Ich kann dir sagen, was mich am Staubsauger so nervt. Ein Staubsauger ist wie ein Öltanker. Der ist einfach behäbig. Ich ziehe den dann hinter mir her und es ist irgendwie schwer. Dann bleibe ich da wieder an der Ecke hängen. Dann fällt er wieder wie ein Käfer auf dem Rücken
und macht komische Geräusche.
Ich hasse den Staubsauger. Oder dann ist dieses Ding unten verdreht, ja, dass du auch wie mit so einer leichten Behinderung, mhm, auf einmal dann versuchst, so da irgendwo hinzusaugen.
Oder und du musst die Hand schräg halten, weil die Halterung oben sich irgendwie verdreht,
genau,
hat.
Ja. Oder du musst es wieder auseinanderbauen und dann wieder richtig zusammenbauen. Staubsaugen ist einfach nur anstrengend.
Ja, ich hasse Staubsaugen. Aber was könnte ich denn sonst sein? Ach, ich glaube, ich bin ein Zeranfeld. Vielleicht bin ich ein Ofen. Ich bin hot.
Well, let me tell you something, mister. I'm rich.
Millionaire, a billionaire, a trillionaire, a trillionaire.
Rich.
But.
What?
So beautiful.
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 The most beautiful.
Reich, aber schön. Mit Katja Kokolores und Sophie Hi-Fi-Lol.
Ich würde mich als leicht beeinträchtigt beschreiben.
Leicht.
Ja, Pussy.
Erzähl jetzt erstmal von deiner Beeinträchtigung.
Also, ich habe eine Google Maps Beeinträchtigung.
Okay.
Wenn ich irgendwo bin, also ich check dann schon, okay, da stehe ich und ich muss jetzt da und da hin. Aber zum Beispiel, wenn ich aus dem Bahnhof rausgehe, ich kann mich in den Himmelsrichtungen nicht orientieren. Oder ich stehe in der Straße und weiß jetzt, ich muss jetzt genau noch 500 Meter geradeaus gehen und dann links. Aber ich weiß nicht, aus welcher Perspektive? Dann schaue ich auf Google Maps.
Aber da wird es doch ganz genau angezeigt.
Ja, und ich check's nicht. Und da ist dieser, okay, blaue Punkt mit dieser Öffnung nach vorne.
Mit dem Schatten.
Ja,
nach,
genau,
hinten.
Mit dem Schatten, ja, nach hinten. Ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich immer in die falsche Richtung laufe, weil ich den Punkt nicht verstehe. Jedenfalls ist es wirklich so,
ja,
dass ich immer erstmal 300 Meter in die falsche Richtung laufe, um dann zu checken, ah, der Punkt bewegt sich in die falsche Richtung. Dann bleibe ich stehen und dann gehe ich zurück in die richtige Richtung. Und ich bin ja oft und gern auch mit meiner Freundin Marie unterwegs.
Mhm.
Und die ist leider auch Google Maps behindert.
Ach, die hat die gleiche Behinderung?
Ja,
okay,
leider auch. Deswegen machen wir das auch oft zusammen, dass wir einfach mal 300 Meter in die falsche Richtung laufen.
Mhm.
So, dann ist aber mein Anspruch auch, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo eine Städtereise hinmache, dass ich mich immer versuche zu bewegen, als wäre ich dort zu Hause. Ich möchte nicht als Touristin auffallen. Das heißt, ich gehe sehr straight, sehr selbstbewusst, mit strammen Schritt voran. Das heißt, ich gehe total selbstbewusst 300 Meter in die falsche Richtung, schaue ganz heimlich auf mein Google Maps, merke dann, fuck, ich bin falsch. Dann bleibe ich stehen, schaue mich kurz vollkommen selbstbewusst um, um mir dann mit einer Kehrtwende im gleichen Affenzahn in die andere Richtung zu gehen.
Ich will gestehen, dass ich das ähnlich mache wie du. Der Punkt mit dem Schatten oder der Öffnung hat mich auch schon oft verwirrt. Und ich erinnere mich daran, dass ich erst dieses Jahr in Berlin mal wieder war. Ich meine, ich habe da ein paar Jahre gelebt, aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Musste dann wohin, wo ich halt noch nie war in der Stadt, weil die ist ja auch riesig.
Charlottenburg.
Es war tatsächlich sogar in Kreuzburg. Ich habe ja
jetzt
in Berlin
gewohnt. Gefunden hast.
Ja. Wo geht's denn hier nach Kreuzburg? Und hatte genau dasselbe. Und das, dass ich mir das nicht eingestehen möchte, dass ich irgendwie touristisch bin.
Du warst noch nie in Kreuzberg?
Doch, aber halt nicht dort in Kreuzberg.
So.
Da war ich halt noch nie. Also in Kreuzberg natürlich, ich habe in Kreuzberg gewohnt.
Wo hast du gewohnt,
naja,
in Kreuzberg?
Eigentlich in Kreuzköln am Kottbusser Damm. Zwischen Hermannplatz und Kottbusser Tor. Das war die geilste Bude. Ich habe
Kotti.
Ja, am Kotti. Und Hermannplatz halt auch einfach, na, ich that's my fucking hood. Ich habe es geliebt dort und die Bude war großartig. Das war echt mit die beste Zeit da. Da und Koloniestraße. Grüße geht raus in Richtung Wedding. Osloer Straße, Koloniestraße. Das ist Second Hood. Ich sag dir eine Sache. Wenn ich wo bin und mich nicht auskenne, ich bin die Obertouristin mittlerweile. Ist mir wurscht. Es ist mal wurscht. Ich bin auch in Salzburg Touristin.
Soll ich dir mal einen Stadtplan aus Papier schenken?
Ja, vielleicht wäre das nicht blöd.
Dass du dann groß aufklappen kannst und dann stehst du da
und dann
in der
Linzergasse,
blockierst den kompletten Weg, weil du erstmal 2 Quadratkilometer Stadtplan ausklappen,
ja,
musst.
Ja, ich habe das Navigationsgefühl oder wie sagt man, den Orientierungssinn von einem fucking Toaster. Okay, also da ist nicht viel zu holen. Und wenn ich von hier, wo ich wohne, zu meinem Fahrrad laden möchte, um mein Fahrrad zum Beispiel die Bremsen nachziehen zu lassen, dann verfahre ich mich. Und das ist Fahrtweg 3 Minuten. Ja, das will ich so stehen lassen. Ich kann mich nicht orientieren.
Ich werde dich niemals mit dem Kommissario losschicken.
Wir würden niemals ankommen, oder?
Nee. Ihr würdet niemals ankommen und ich finde es immer sehr lustig, wenn ich das Auto nehme und dann irgendwo hinfahre und dann klicke ich aufs Navi und dann sehe ich immer die letzte Adresse, die gesucht wurde. Und da muss ich immer schmunzeln, wenn unsere Zuhause-Adresse drinsteht.
Ja, weil er den Weg sonst nicht heimfinden würde.
Und dann sage ich, ah, wo warst du leicht? Und dann ist es aber irgendwie so der Weg von der Arbeit nach Hause. Keine Ahnung. Ja. So schlimm ist es jetzt nicht mehr, aber...
Ja, ja,
der Kommissario, hier gibt es ja das große Einkaufszentrum, den Europark, mhm, wo du sagst, also es ist ja wirklich vollkommen egal, wo du in Salzburg irgendwo vom Laster kippst, ja, zum Europark findest du immer noch.
Fix.
Der hat jahrelang nicht zum Europark gefunden, er musste mit dem Navi zum Europark fahren.
Kommissario, ich fühle dich. Ich versteh's. Der ist auch ein Toaster. Schau, zwei
Toaster. Aber ein schöner Toaster, wenn es ein schöner Toaster ist.
Ja, wir sind doch ja, recht schöne Toaster.
Natürlich seid ihr schöne Toaster. Wenn wir schon beim Thema Schönheit sind, Sophie, wie schön fühlst du dich?
Heute fühle ich mich, ich bin ja Migräne-Patientin leider immer noch und heute ist der Tag nach der Migräne. Also ich hatte jetzt 48 Stunden heftige Schmerzen und dann sehe ich immer am Tag danach, fühle ich mich immer, als ob ich schon Ende 40 wäre. Was grundsätzlich okay ist, wenn ich irgendwann Ende 40 bin. Ich will nur jetzt mit Mitte 30 noch nicht so aussehen. Deswegen fühle ich mich heute tatsächlich nicht so schön. Aber das ist okay, weil morgen wird es besser sein. Die Migräne klingt noch so ein bisschen nach, das ist ziemlich gemein. Deswegen bin ich auch noch nicht so ganz. Aber morgen, wenn die weg ist und ich klopfe auf Holz, dass sie morgen weg ist, da werde ich mich dann wieder wie Anfang 20 fühlen, weil das ist dann das, oh, da atme ich auf und mein ganzer Körper und dann kann ich wieder gerade stehen.
Da kommst du zu deinem inneren Frühling.
Mhm, da komme ich dann wieder hin. Und du?
Ich fühle mich zurzeit im Allgemeinen nicht so schön, weil mich die Jahreszeit immer ein bisschen so in meiner Schönheit beeinträchtigt,
ja,
weil das ist so die Umstellung so auf Heizungsluft, da kriege ich dann immer irgendwie schlechtere Haut.
Ja.
Dann geht es diese kuschelige Zeit los, wo ich so eine Süßigkeitenanfälligkeit habe, das tut auch nichts für meine Haut. Und das, was mich am allermeisten nervt, das ist so eine Umstellung, wie wenn ich vom Sommerfell aufs Winterfell umstelle, dass meine Haare dazu neigen, leicht zu fetten. Und das nervt mich total. Und Herbst ist für mich die Zeit der emotionalen Überreizung.
Okay.
Das ist so eine Situation, ich liege in der Früh im Bett und es ist irgendwie warm. Also eigentlich habe ich die ganze Nacht daran gearbeitet, dass es warm ist, weil ich bis jetzt noch zu bequem war, dass ich mein Sommerbett gegen das Winterbett tausche.
Das heißt, machst du? Du hast eine Sommer- und eine Winterbettwäsche.
Bettwäsche, ja, aber Bettdecke, das Innenfutter.
Ja, ja, das meine ich.
Ich habe eine dünne Decke und eine dicke Decke. Mhm. Und ich heiz bei mir ja mit Strom. Mhm. Ich versuche Strom zu sparen.
Sehr gut.
Deswegen heiz ich im Schlafzimmer eher sehr, sehr selten ein. Das heißt, ich muss eine Winterdecke haben. Mhm. Jetzt bin ich aber aktuell noch zu bequem, dass ich die Winterdecke herhole. Das heißt, ich gehe am Abend zerfroren ins Bett, in einem Bett, das auch kalt ist, muss dann die ganze Nacht dran arbeiten, dass mir irgendwie warm wird. Dann ist es in der Früh endlich warm, wenn ich aufwache. Dann ist aber die Challenge, dass ich ja dann das warme Bett wieder verlassen muss.
In den eiskalten Raum, ja.
So, und dann gehst ins Bad, dann gehst du duschen und dann ist das jetzt für mich so eine Zeit, da steige ich aus der Dusche und kriege aber so eine Hitze, so eine komische. Mhm. Dann habe ich so ein hitziges Gefühl. Mhm. Und wenn ich dieses hitzige Gefühl kriege, dann werde ich so ganz überreizt. Mhm. Und das ist dann so eine Situation, da wäre ich dann so ganz unrund. Und wenn ich in einer Situation bin, wo ich schon so unrund bin, dann kommen so andere nervige Sachen dazu. Wie zum Beispiel, ich schmink mich und die Wimperntusche flutscht mir aus den Händen und ich habe Wimperntusche irgendwo an meiner Kleidung.
Und so, das passiert im Herbst.
Ja.
Ja, sprich weiter. So ist dein Herbst.
Dann zieh ich mich an, dann muss ich irgendwie kurz aus der Tür raus, dann bleibe ich mit dem Blusenärmel in der Türklinke hängen.
Typisch Herbst. Klassischer Herbst, tut mir so leid, ja.
Dann bist du irgendwie angezogen, dann hast du die Tasche um, dann bückst du dich nach den Schuhen, willst die Schuhe noch zumachen, dann fällt dir die Tasche so. Kennst du es, wenn dir dann die Tasche so über die Schultern fällt, auf deinen Kopf nach runter und auf einmal merkst du so, wow, und dann ziehst du dich wieder aus, schmeißt alles von dir und willst einfach nur schreien.
Klassischer Herbst, ja.
Herbst ist die Zeit der emotionalen Überreizung.
I feel it. Doch, verstehe ich gut. Ich krieg Schuppen am Kopf.
Ich habe mir schon gedacht, du siehst heute komisch aus. Ja.
Kein gepunktetes Shirt, das ich trage. Es sind die Schuppen auf meinen Schultern.
Nein, du hast keine Schuppen.
Ich mag den Herbst eigentlich schon total gerne, weil ich diesen Laub, also buntes Laub.
Den Look.
Das finde ich einfach geile Meile. Das finde ich einfach super, super schön. Ich hatte jetzt aber dieses Jahr die Herausforderung, ich musste mich nochmal neu mit dem Herbst anfreunden, weil ich in der Position bin, durch meine Arbeit in dem Restaurant, in dem ich arbeite, wo ich auch den Gastgarten quasi hege und pflege weitestgehend. Und da gibt es sehr viel Laub. Das heißt, ich bin jetzt in der Position, dass ich mich darum kümmern muss, dass das Laub nicht mehr da ist, wo es gerade liegt.
Du machst die Karriere als Gärtnerin.
Ja, oder als Reinigungskraft eigentlich eher. Aber das ist eh Teil. Das sagt dir auch niemand, gell, bevor du in der Gastronomie anfängst zu arbeiten, dass du eigentlich eine fucking Putzfrau sein wirst. Aber hey, ich putze so viel in der Arbeit, dass ich zu Hause keinen Bock mehr habe.
Wer leidet drunter? Der Staubsauger.
Der Staubsauger leidet drunter. Jetzt sind da diese Massen von Laub bei uns im Gastgarten und es sieht total schön aus, wenn ich da morgens hinkomme. Und es ist bräunlich rot, strahlend gelb, super schön, aber so viel Farben. Und je mehr Farben da stehen, liegen, fliegen, umso mehr muss ich mich darum kümmern, umso länger dauert es, diese Farben wieder zu beseitigen, weil es muss raus aus dem Gastgarten.
Ja, aber das verstehe ich nicht. Ich glaube, du solltest da unbedingt mal mit deinem Vorgesetzten in Verhandlungen gehen und sagen, du schau mal, nennen wir ihn Toni. Mhm. Toni, schau mal, wie schön das ausschaut. Dieses nette gelbe Restaurantgebäude und dann dieses bunte Laub davor. Ich finde auch, dass Herbst sehr, sehr schön aussieht und eigentlich mag ich den Herbst auch. Schau mal, wie schön das aussieht. So wohlig warm und irgendwie macht das Spaß. Und wenn da die Sonne drauf scheint, das ist so schön. Eigentlich ist es fatal, dass die Welt uns jeden Tag den Gastgarten dekoriert und du mich die Dekoration jeden Tag aufs Neue kaputt machen lässt.
Lustig, dass du genau das sagst, weil heute kam er, mein Chef. Man muss dazu sagen, wir nehmen heute einen Tag vor Halloween auf. Der liebe Toni, nennen wir ihn Toni, der kam heute und ich stand schon wieder im Blättermeer und habe da angefangen rumzukehren und ich mag's auch, gell? Es ist schon auch schön, sich mit den bunten Blättern zu beschäftigen. Ich kann das mir auch überromantisieren. Das kann ich schon machen. Ich habe mich schon gesehen, dass ich ein bisschen Laub hochgeworfen habe und habe mich davon berieseln lassen und mir dachte, der Herbst, so schön, der Herbst ist da. So, und heute kam er und ich kehre fleißig, habe schon einen großen Haufen und dann stellt er sich hin und sagt, Sophie, kann ich dich um eine Sache bitten? Hör auf. Und ich dachte schon, okay, was machen wir als nächstes? Wir brauchen die Blätter für Halloween. Ich will, dass der Gastgarten, dass das hier nicht so sauber aussieht, dass die Blätter da überall sind. Und dann hat er angefangen, das ganze Restaurant Halloween-mäßig zu dekorieren. Und ich durfte die Blätter liegen lassen. Und das fand ich doch sehr schön.
1-0 für Sophie.
1-0 für mich. Sophia, halt's Maul, Leute. Wie willst du eigentlich überhaupt nicht gern genannt werden? Das solltest du mir mal sagen, damit ich das auch anwenden kann.
Victoria.
Okay, passt. Ich werde dich nie Victoria nennen.
Ja gut, ich heiße ja auch Victoria.
Ich weiß schon. Ich finde Victoria einen tollen Namen. Das war einer, den ich als Kind mir immer gedacht habe, ich würde gerne Victoria heißen und dann würde ich gerne Vicky genannt werden. Das fand ich einen coolen, pfiffigen, gaggigen, geilen Spitznamen.
Einen pfiffigen Namen.
Hast du Spitznamen?
Ja.
Ja?
Also, meine Familie sagt Kathi zu mir. Mhm. Da bin ich. Kathi, Kind Kathi, Tante Kathi, Kathi. Mhm. Bei manchen heiße ich Kattel.
Okay.
Aber das sind wenige oder spezielle Situationen, wo es dann so im Wortlaut irgendwie so passt. Ja. Hey Kattel.
Ja.
So. Dann ist natürlich noch das große Geheimnis hinter Katja Kokolores.
Mhm.
Weil ich je nach verschiedenen Gemütszuständen immer mal wieder Namen bekommen habe.
Okay.
Mein Vater zum Beispiel hat mich hier und da mal Katastrophe genannt.
Ach, sehr schön.
Wenn was los war.
Oh, das gefällt mir richtig gut. Katastrophe finde ich sehr schön.
Oder dann gibt es auch, wenn ich jetzt zornig bin, Katja Arrabbiata.
Ja, auch schön.
Wenn ich ohne Punkt und Komma spreche, Katja Kalaschnikova. Das hat der beste Freund meines Vaters aufgebracht.
Mhm.
Und das hat mein Opa früher gesagt, wenn ich irgendwie ein bisschen einen Schmarrn erzählt habe, dann war ich die Katja Kokolores.
Ach, sehr schön. Und daher wird dein Öffentlichkeitsname.
Genau, und so wurde Katja Kokolores draus.
Das ist so schön. Ach, das gefällt mir richtig gut.
Genau.
Ich meine, ich heiße ja...
Und du, Säuferkotzi?
Ja, genau. Ich bin die Säuferkotzi und die Säuferkrotzi und das alles, das finde ich überhaupt nicht witzig. Und aus Sophie kannst du auch nicht viel machen. Also meine Kernfamilie, so die Engsten um mich rum, die nennen mich alle Sophiechen, weil ich so als halt als Kleinkind einfach so genannt wurde, Sophiechen. Und meine Cousins und so, die nennen mich auch wirklich einfach halt unironisch Sophiechen. Dann ist eigentlich auch schon aufgeräumt, weil den bayerischen Kürzel Soffal, das hat mir nie gefallen und das hat eigentlich auch sich nie wirklich durchgesetzt. Mein kleiner Bruder nennt mich Soffal, aber mir... Naja, gut, doch. Mein kleiner Bruder sagt schon oft Soffal zu mir. Das mag ich eigentlich schon ganz gerne. Das ist okay da, aber das darf sich auch nicht ausbreiten. Und dann kannst du, dann ist aufgeräumt, ne? Also meine beste Freundin, nennen wir sie Lia, die nennt mich Soff. Einfach Soff. Und ihre ganze Familie nennt mich auch einfach nur Soff. Und das ist okay. Das ist dann irgendwann entstanden, als wir schon ein bisschen älter waren. Aber ich wollte natürlich als Teenagerin lieber einen richtig coolen Spitznamen haben und dachte mir, Sophie, Fie, was kann man daraus machen? Fiene, Fienchen. Dann wollte ich Fienchen genannt werden. Und damit bin ich dann an eines Mittwochmorgens ins Rottmeier-Gymnasium in Laufen spaziert und habe all meinen Freundinnen erzählt, ihr könnt mich jetzt Fienchen nennen, weil das ist mein neuer Spitzname. Und diese besagte Freundin, Lia, weißt du, wie sie reagiert hat? Die hat sich totgelacht, die hat schallend laut gelacht und hat gesagt, Fiene, Fienchen, erstens kann man sich einen Spitznamen nicht aussuchen und zweitens passt das auch nicht zu dir. Und damit war es einfach, damit war es zusammengeräumt.
Ende Gelände.
Ende Gelände, aus die Maus, der Ofen war aus. Ich bin nie ein Fienchen geworden. Stopp, ich wäre ein gutes Fienchen, oder?
Also pass auf.
Nein.
Zum Thema... Jetzt mache ich wirklich ein peinliches Kapitel meiner Kindheit auf.
Woohoo!
Und PLS, spitzen Sie die Ohren. Möglicherweise tun sich da Gräben auf, die wir in den nächsten 12 Milliarden Therapiestunden besprechen müssen zum Thema gespaltene Persönlichkeit.
Oh, jetzt wird's spannend. Hau raus.
Du hast wenigstens versucht, dir einen Spitznamen auszusuchen. Ich habe mir andere Persönlichkeiten ausgesucht. Und zwar hatte ich eine Zeit, also eigentlich ging das... Das ist ein Muster, das zieht sich irgendwie durch.
Jetzt bin ich echt heiß drauf auf die Geschichte.
Also, ich hatte als kleines Kind eine sehr ausgeprägte Märchenphase. Und da war das so, wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause gekommen ist, dann hat er geklingelt, dann habe ich ihm die Tür aufgemacht, bin auf die Couch gerannt und habe mich totgestellt und er musste mich wach küssen, wie in den Märchen.
Ach Gott, das ist schon süß. Das finde ich süß. Ich finde es wirklich süß.
Das ist noch süß.
Ja.
So, später... hatte ich dann eine sehr begeisterte Phase. Da war ich mit einer meiner ältesten Freundinnen, sind wir im Fasching als Max und Moritz gegangen und haben sämtliche Kostümpreise abgeräumt, weil wir so gute Kostüme hatten. Und wir hatten da diese, du kennst ja diese Gummihühner aus dem Haustierbedarf, die hatten wir auch so dranhängen und so. Also
richtig,
das war,
nice.
Das war
ach,
richtig
geil,
gut gemacht.
Ja.
So, und wir haben auch zusammen Ballett gemacht.
Hätte ich
gerne
mitgemacht, dann wäre ich Witwe Bolte gewesen. Ich wollte schon immer mal als Witwe Bolte im Fasching gehen.
Und dann hast du jetzt Sorge, dass du mit Mitte 30 aussiehst wie Ende 40. Merkst du selbst, oder?
Ich bin eine alte Frau. Was soll ich sagen?
Jedenfalls war ich dann so stolz auf meine Rolle als Max. Und wir haben zusammen Ballett gemacht und da sind wir auch ins Ballett zur Faschingszeit kostümiert hingegangen. Und dann wollte ich aber auch, dass mich die Leute auch weit nach der Faschingszeit, unter anderem die Ballettlehrerin, Max nennt.
Was? Wieso?
Ja, keine Ahnung.
Weil du das einfach cool
fandst. Weiß ich nicht.
Okay, wie alt warst du da?
War halt so. Wie alt war ich da? 5, 6?
Ach so, jung noch, okay.
Vielleicht war ich auch schon 8, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube eher so 5, 6.
Und dann bist du echt hin zu deiner Ballettlehrerin und hast gesagt,
ja.
Nenn mich Max.
Ja.
Hast du auch deinen Alltag wie ein Max dann? Hast du dich das?
Nein.
Auch? Okay, na, hätte ja sein können.
Nein.
Okay, gut. Ich wollte ja nur fragen.
So, wir spulen die Zeit vor. Emil und die Detektive, die Neuverfilmung, kommt in die Kinos.
Mhm.
Katja, klein Katja, schwer begeistert.
Natürlich.
Von Ponyhütchen.
Mhm.
Also Katja zieht los, holt sich mit meiner heutigen Firmenpatin, die ist damals mit mir einkaufen gegangen, so eine coole Baggy-Hose, Kangaroo-Sneakers und einen Jeanshut.
Gibt's da Fotos?
Ja, ich glaube.
Bitte find eins. ich will's sehen. Okay, und dann hast du dich nur noch mit, hast du dich nur noch Katja Hütchen genannt, oder was?
Nee, ich gehe wieder ins Ballett, zur Ballettlehrerin. Die Arme, die musste
sich
immer mitmachen.
Hat sich endlich dran gewöhnt, dich Max zu nennen und jetzt?
Und jetzt bin ich Ponyhütchen. Ich möchte bitte Ponyhütchen genannt werden.
Das hast du echt gemacht, oder? Mhm. Aber war die Ballettlehrerin einfach nur zugänglich für sowas und du hast es dort immer platziert oder hast du das auch in anderen Bereichen eingefordert?
Ich kann mich nur noch an die Ballettlehrerin erinnern, aber ich traue mir zu, dass ich es auch in anderen Bereichen versucht hätte. So, die wirklich schlimmste Geschichte.
Ach, die kommt
zum
erst
Thema
noch.
Thema gespaltene Persönlichkeit kommt erst noch. Passt jetzt auch hier zur herbstlichen Halloween-Gruselzeit. Es kommt ins Kino Der kleine Vampir mit Rüdiger und diesem Geiermeier, der mit so einem Truck und dann zieht er auf der Seite die Leichen raus und so weiter. Und ich kann gar nicht gut so Gruselsachen anschauen, kann ich mir heute noch nicht anschauen. Mhm. Meine Tante, die schöne Tante, die mit dem historischen Gesicht, hat mal mit mir Hexen angeguckt. Ich habe heute noch Albträume von diesem Film.
Wirklich?
Wenn die ihre Schuhe ausziehen, da keine Zehen dran sind, sich ihre Haare runtertun und Glatzen haben und sich ihre Gesichter runterreißen.
Das ist auch Kinderfilme früher waren anders, ne? Die waren einfach anders.
Der Film ist krank. Ich kann mir den heute noch nicht anschauen.
Okay, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich ihn gesehen habe, aber jetzt hätte ich schon Lust, den zu gucken.
Oh Gott.
Okay.
Bitte zeige ihn nicht deiner Tochter.
Mache ich nicht.
Sie ist dafür viel zu zart beseitet, wir sind uns da zu ähnlich. Sie schafft es nicht.
Alles klar, passt.
So, also der kleine Vampir kommt ins Kino. Ich schaue diesen Film an und kann nicht mehr schlafen.
Oh.
Ich finde es ganz schrecklich.
Okay.
So, das Wochenende drauf kommt mein ältester Freund. Wir sind übers Wochenende bei meinem Papa und er möchte ins Kino gehen. Weil jetzt ist ja der kleine Vampir im Kino.
Mhm.
Also geht Katja mit ihm, ins nennen Kino. Wir ihn Finn, ins Kino. Mhm. Und ich schaue mir zum zweiten Mal der kleine Vampir an.
Aber du hattest ja schon Angst dann, als du reingegangen bist.
Genau, so. Und denke mir in der Hoffnung, ich muss doch jetzt verstehen, das ist nicht real. So, wir gehen raus aus dem Film. Katja kann wieder nicht schlafen. Ich kann überhaupt nicht schlafen. So, und dann habe ich die einzig wahre Methode entwickelt, wie ich meine Angst vor den Vampiren in diesem Film besiegen kann.
Einer sein.
Verbünde dich mit dem Feind.
Du wirst zum Vampir. Du wirst zur Vampirin.
Genau. Ich habe mir eingeredet, ich bin Vampir. Jetzt habe ich aber nicht nur mir das eingeredet, sondern auch allen anderen eingeredet.
Dass du eine Vampirfrau bist.
Dass ich ein
bist.
Vampir bin.
Okay.
Dass ich in der Nacht das Fenster aufmache, rausfliege, meine Sachen erledige und am nächsten Tag wieder ein normales Schulkind bin. Aber in der Nacht bin ich ein Vampir.
Und du hast es einfach richtig ernst durchgezogen, oder?
So, und ich habe das auch in der Schule erzählt, was dazu geführt hat, dass irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob die Lehrerin bei meiner Mutter angerufen hat oder die Mutter einer anderen Schülerin bei meiner Mutter angerufen hat, um zu sagen, dass ich ihrem Kind Angst mache mit dieser Vampirgeschichte.
Aha.
Dann hätte ich damit fast eine Freundschaft zerstört, weil eine sehr enge Freundin zu dieser Zeit dann unbedingt bei mir übernachten wollte, um zu überprüfen, ob ich in der Nacht wirklich wegfliege. Und meine Mutter hat dann versucht, mit mir zu sprechen und mir ins Gewissen zu reden, dass ich kein Vampir bin. Und ich meine mich zu erinnern an eine Situation, wo wir gemeinsam in den Supermarkt reingehen und sie macht wieder dieses Vampirfass auf, um mit mir darüber zu sprechen. Und ich sie am Arm packe, sehr ernsthaft sie anschaue und sage, aber Mama, du kannst mir schon glauben, ich bin wirklich ein Vampir.
Was macht man dann? Ach, ich hätte es, glaube ich, mit dir mitgespielt.
Ja, aber crazy, wenn dich doch schon die anderen Eltern anrufen und sagen, dein Kind gehört zum Therapeuten.
Ja, ja, das passiert immer wieder.
Und das waren noch die 90er.
Ja.
Also da war Therapie noch nicht.
Der Sohn von der Bekannten
noch
meiner
nicht
Mutter
Me-Time
hat
bei PLS.
Erzählt im Kindergarten, dass seine Eltern gestorben sind, dass er jetzt allein zu Hause wohnt. Ja, das hat aber nur den ganzen Kindern erzählt und nicht den Betreuerinnen. Und alle waren ganz traurig. Und dann ruft wer an und sagt, hey, seid ihr noch am Leben? Ja, aber das ist doch schon geil, wenn die Fantasie mit einem Kind so durchgeht, oder?
Ja, aber ein bisschen furchteinflößend ist es auch.
Aber du bist ja nicht nur der Vampir gewesen, du bist ja auch ein zurechnungsfähiges Kind gewesen in anderen Bereichen wahrscheinlich, oder? wenn das dein Coping ist in dem Moment, mit der Angst umzugehen, zu sagen, ich bin selber eine.
Aber Sophie,
ja.
Du musst mir glauben.
Katja, würdest du heute immer noch sagen, dass du ein Vampir bist?
Nee. Ich habe auch keine Affinität für Vampire, überhaupt nicht, auch nicht für Vampirserien. Aber ich hatte noch eine sehr ausgeprägte Hexenphase.
Das wundert mich nicht, okay. Hast
ich
du
war
da gedacht,
sehr
du
in der
bist
Welt
Hexe?
Von nein.
Okay.
Aber ich habe sehr gern und viel Hexe gespielt. Ich habe Bibi Blocksberg geliebt. Dann, als die Verfilmung ins Kino kam, die Realverfilmung, ich glaube 2002.
Kann sein.
mit Sironie von Krossig, Katja Riemann.
Bist du dir sicher, dass du das machen willst?
Ja, da bin ich mir sehr sicher.
Okay, sehr
da bin ich mir Caroline Eichhorn, ganz, ganz sicher bin ich mir
passt.
Da.
Ja.
Da bin ich auch nochmal so richtig reingekippt in die Welt von Bibi Blocksberg. Und mein Papa hatte mir schon zu Kindergartenzeiten versprochen, wir bauen irgendwann mal ein Baumhaus.
Mhm.
Dann haben sich meine Eltern getrennt, mein Vater ist ausgezogen und ich hatte kein Baumhaus. So, und dann kam irgendwann der Sommer aller Sommer und ich habe gesagt, du, Herr Vater.
Was ist eigentlich mit meinem Baumhaus?
Schauen wir mal zurück. Du hast mir für ungefähr 100 Jahren ein Baumhaus versprochen. Was ist denn jetzt mit diesem Baumhaus?
Mhm.
Und mein Vater hat gesagt, okay. Und dann haben wir in diesem Sommer ein Stelzenhaus gebaut.
Nicht dein Scheiß Ernst.
Ich hatte ein richtig geiles Stelzenhaus.
Oh.
Und da haben wir ein richtiges Hexenhaus draus gemacht.
Mhm.
Mit der Veranda und das Balkongeländer, das Verandageländer waren dann so dicke Äste, die wir im Wald gesammelt haben. Und dann haben wir da über so getrocknete Kräuter hingehängt und dann die Strickleiter. Und innen drin war dann auch so meine Hexenküche.
Das ist so witzig, weil...
Und es war eine Hexenschule. Die Nachbarkinder mussten da zum Unterricht zu mir kommen.
Es passiert schon wieder, diese Parallelen in unserem Leben. Wir sind, als ich 6 Jahre alt war, in das Haus eingezogen, in dem meine Eltern auch heute noch wohnen. Und das war eine Haushälfte quasi... Und rundherum ist Garten, aber da gibt's keine Bäume. Und auch wir wollten alle immer ein Baumhaus haben. Und dann hat der Papa irgendwann gesagt, er baut uns ein Baumhaus. Und er hat halt einfach ein Stelzenhaus gebaut.
Ja,
er hat uns ein Stelzenhaus gebaut und hat es einfach Baumhaus genannt, weil er gesagt hat, es ist aus Holz und Holz ist aus Baum. Und deswegen ist es ein Baumhaus.
Meinst du, ist auch Baumhaus?
Ja, genau. Und ich hatte auch dieses einfach einen Raum auf Stelzen, drunter wurde das Holz gelagert für einen Ofen im Wohnzimmer und obendrauf war dieser Raum mit einem kleinen also keine Veranda, aber wie so ein kleiner Balkon war dran und die Rückseite von diesem Häuschen war ein riesiges altes Fenster, das wir auf irgendeinem Sperrmüll oder so gefunden haben und dann konnte man quasi den kompletten Raum öffnen und ich habe einen kompletten Sommer lang darin gewohnt. Und da war ich schon so alt, dass ich Seal Kiss from a Rose, den Song, hart abgefeiert habe. Das heißt, ich muss wahrscheinlich so 12, 13, 14 gewesen sein. Und seit ich denken kann, habe ich mir ja gewünscht, dass ich nicht mit meiner Familie in einem Haus lebe, sondern eine Gartenlaube habe, in der ich lebe. Dass ich ein eigenes Haus habe, bevorzugterweise auch mit einer Küchenzeile. Meine Eltern haben sich regelmäßig an den Kopf gefasst. So, wenn wir zum irgendeinem Baumarkt gefahren sind und dann da draußen im Außenbereich vom Baumarkt da diese Lauben aufgebaut sind, kannst du diese Häuser fertig kaufen, bin ich geschmolzen. Ich wollte eins kaufen. Ich habe mir das schon überlegt, wie das sein könnte, wenn ich da wohne und meine Ruhe habe und das ist einfach nur mein Bereich und deswegen habe ich dann irgendwann dieses Baumhaus auf Stelzen übernommen einen Sommer lang und habe da drin gewohnt, habe da drin geschlafen. Es war großartig.
Einfach ich kann es total verstehen. Ich habe ja versucht, auch einen Papa ewig zu überreden, dass er mir eine Hecke um mein Baumhausgrundstück pflanzt.
Ja, geil.
So eine richtig hohe Hecke, wo dann so ein altes Gartentor drin ist, dass ich...
Ein Anwesen.
Ja, ich wollte ein Anwesen im Anwesen.
Ja, das ist so großartig, das verstehe ich so sehr.
Aber sag mal, Sophie, wenn jetzt du das Bedürfnis nach dem Anwesen im Anwesen hattest und ich auch, warum ist das so? Woran liegt das?
Ich glaube, dass wir beide einfach unseren eigenen Raum wertzuschätzen wissen, unsere Umgebung so zu gestalten, wie wir sie haben möchten. Das ist zumindest bei mir, glaube ich, schon noch der Antrieb.
Die Sehnsucht nach autark sein?
Ja,
oder?
Wahrscheinlich schon. Ich glaube schon auf eine Art. Ich fand auch immer den Gedanken schön, dass da nichts rankommt. So, dass da kein kleiner und kein großer Bruder sind, die irgendwas verdödeln oder irgendwie. Ich meine, wir hatten dann schon alle irgendwann auch eigene Zimmer. Aber dieses selbstständige, eigenständige, das fand ich so großartig. Das fand ich so als Kind schon so großartig zu.
Aber musstest du das Baumhaus teilen mit den anderen?
Ja, das musste ich teilen, aber dann nicht, als ich dort eingezogen bin. Da musste ich es dann nicht teilen. Da war es dann einfach meins.
Sperrgebiet dann?
Ja. Ich habe es dann einfach geclaimed. Ich habe dann einfach gesagt, so, ich ziehe da jetzt ein, das ist jetzt meins, so, fertig.
Aber hast du das auch zum Beispiel gemacht? Also ich habe es sehr so gemacht, dass ich meine Phase hatte, da habe ich ständig meine Zimmermöbel umgestellt. Und also so richtig verschachtelt, so dass du, wenn du vorne bei der Tür ins Zimmer wolltest, dann musstest du erst 5 Kurven gehen, bis du dann in den eigentlichen Raum konntest. Mhm. Also dieses geschützt sein und irgendwie ein bisschen so verschachtelt und versteckt. Und dann habe ich das noch mit so einem komischen, mit so einem komischen Vorhang so zudekoriert, dass man da auch nicht freie Sicht rein hatte. Mhm.
Ich glaube, was bei mir auch dazu kommt, warum ich das so attraktiv fand, auch schon in dem Alter, war, dass ich so, unser Familienleben war total schön. So, da war die Mama, die war die meiste Zeit eigentlich, also die hat erst, als ich dann ein bisschen älter war, wieder zum Arbeiten angefangen, die war lange Hausfrau, da war immer jemand da, da war auch die Tür mal offen, da kamen auch ständig irgendwie Leute vorbei. Und ich fand das so schön, einen Raum zu gestalten, einen Ort zu gestalten, wo Leute irgendwie sein können, aber trotzdem ist es so der eigene Ort. Und das, glaube ich, das war das, was ich so schön fand, zu wissen, da ist eine Tür, die mache ich auf und dann gestalte ich das selber und das darf so sein, wie ich das will, und wenn ich jemanden reinlassen will, kommt er rein, und wenn ich jemanden nicht mehr drin haben will, kann ich ihn aber auch raus tun. Das ist so eine Form von Selbstbestimmung, die dir natürlich in einem Familiengebilde auf eine Art immer fehlen wird, weil da wohnen halt alle irgendwie gemeinsam, weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Ja.
Auch diese Freiheit irgendwie, da ganz für sich zu sein auch.
Genau. Je älter ich wurde, desto mehr habe ich mir gewünscht, mein Zuhause mit jemandem zu teilen und nicht mehr alleine zu leben und irgendwie einen Partner oder eine Partnerin zu haben, wo irgendjemand mit dabei sein kann. Ja, ich finde beides schön mittlerweile.
Also das mit dem Zusammenwohnen, das kann ich total nachvollziehen, weil der Kommissario und ich, also wir sind jetzt brutto fast 10 Jahre zusammen, netto 9 Jahre.
Mhm.
Und wir sind, als wir dann in die Netto-Beziehungszeit eingetreten sind, verhältnismäßig schnell zusammengezogen. Durch Umstände einfach, mhm. Weil die WG hat sich aufgelöst und dann sind wir halt nie wieder auseinandergezogen. So war das. Und für mich ist dieses Zusammenwohnen total wichtig, weil es bei mir voll viel Stress rausnimmt.
Mhm.
Und ich bin aber auch total gern allein und habe einfach meine Ruhe und genieße es auch, wenn ich die Wohnung für mich allein habe und einfach nur ich sein kann. Aber warum mag ich trotzdem eher das Zusammenwohnen? Weil der Großteil meiner Kindheit geprägt war von einer Wochenendtasche.
Mhm. Mhm.
Immer wie ein Paket auf dem Ozean, Freitag hin, Sonntag zurück. Der Freitag war irgendwie ein unruhiger Tag, weil du weißt, du musst da heute noch hin. Also das war nicht stressfrei. Der Sonntag war immer ein zerrissener Tag. Ich hasse heute Sonntage noch. Mhm. Ich hasse Sonntage. Mein Vater hasst Sonntage heute auch noch.
Mhm.
Wenn ich am Montag irgendwo sein muss, ich fahre lieber am Montag um 4 in der Früh.
Als dir den Sonntag anzureißen.
Ja. Und ich habe das heute auch noch ab und zu die Wochenendtasche, wenn ich mit dem Kommissario nach Südtirol fahre.
Mhm.
Und immer dieses, was nehme ich mit und habe ich das dabei, was ich brauche und habe ich das dabei, wonach mir ist. Und dann bist du irgendwo, dann fängt es an zu regnen, dann weißt du, ah, ich habe eine Regenjacke, die ich voll gern mag, aber die ist halt jetzt nicht in der Wochenendtasche. Ja, dann, keine Ahnung, hast du einen roten Tag und denkst dir, heute möchte ich einen roten Pulli anziehen. Ach Mist, der rote Pulli ist aber nicht in der Wochenendtasche.
Ja.
Also ich kann eigentlich mein Bedürfnis und mein Gefühl im Hier und Jetzt mit einer Wochenendtasche nie gerecht werden.
Mhm.
Und ich bin wahnsinnig schlecht im Koffer packen. Es ist besser geworden, aber richtig gut ist es auch nicht.
Mhm.
Es ist für mich eine Stresssituation und es stresst mich schon am Vortag, wenn ich weiß, am nächsten Tag muss ich Tasche packen, sodass ich es meistens rauszögere. Und auch wenn ich in der Früh dann irgendwo hinfahre, dass ich in der Früh lieber 2 Stunden früher aufstehe und mir mega den Stress mache beim Packen, weil es mich am Vortag schon fertig macht.
Mhm.
Und ich versuche mir Listen zu schreiben und ich versuche mir Gedanken zu machen und ich versuche so zu packen, dass ich maximal flexibel bin, dass ich wenig Dinge für aber viele Optionen mitnehme. Aber die Wochenendtasche ist eine Wissenschaft für sich und die Wochenendtasche kotzt mich einfach an.
Okay, ja, kann ich verstehen.
Und da bin ich echt geprägt.
Mhm.
Ich bin ein scheiß Wochenendtaschenkind.
Mhm, bist du, aber nicht in Scheiße. Du bist ein tolles Wochenendtaschenkind. Es ist lustig, dass du das mit dem Sonntag ansprichst, weil meine Tochter ist ja immer nur gewisse Tage die Woche bei ihrem Vater. Und für mich war das ganz wichtig, dass der Sonntag nie zerrupft wird. Deswegen ist sie, wenn sie quasi länger bei ihm ist, also ab und zu ist sie dann mehrere Tage dort, dann geht sie immer von ihm am Montag dann in die Schule, wird in die Schule gebracht. Aber der Sonntag, der wird nicht angerührt. So, sie kommt dann entweder am Samstag wieder zu mir oder eben dann am Montag hole ich sie von der Schule ab, damit so das Wochenende sich nach einem Wochenende anfühlen kann. Und das habe ich aus so einem Gefühl heraus irgendwann so für gut empfunden und ich fühle mich jetzt gerade sehr davon bestätigt. Weil ein Sonntagstrauma, das will ich ihr nicht geben. Weil Sonntage, ich liebe Sonntage. Ich liebe, 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 liebe. Für mich könnte immer Sonntag, oh, Sonntag, das ist, ja, das ist mein Lieblingstag in der Woche. Da hat nichts auf, da muss ich nirgendwo hin. Da kann ich auf jeden Fall ausschlafen. Ich bin eigentlich meistens gut vorbereitet am Wochenende. Das heißt, ich habe mir schon überlegt, was es eventuell zu essen geben wird. Das heißt, ich verbringe sonntags eigentlich immer auch relativ viel Zeit in der Küche, um irgendwas Geiles zu kochen, um das richtig schön zelebrieren zu können. Und am Sonntag geht's um nichts und am Sonntag darf alles sein und es muss aber nichts sein und ich liebe Sonntage.
Vielleicht muss ich im Sonntag eine neue Chance geben.
Ja, starte mal, mach mal sonntags, wo, da kann man den kompletten Druck rausnehmen. So, du kannst bis um, ich meine, du kannst so lange schlafen, wie du willst, du hast nicht ein einziges Kind. Du kannst machen, was du willst, das ist so geil. So, das heißt, du kannst, keine Ahnung, sagen wir mal, du schläfst aus, es ist um 10 Uhr, du machst die Augen auf und denkst dir, nice, und lässt dir erstmal eine Badewanne ein. Und dann hüpfst du in die Wanne und dann lässt du dich da treiben, hast vielleicht einen Cappuccino in der Hand oder einen schwarzen Kaffee mit einem Schluck kaltem Wasser. Oder wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Und dann guck mal, was passiert. Vielleicht passiert ja gar nichts mehr. Und es ist so einfach, an den Montag musst du noch nicht denken. Weil der Montag, der kommt ja sowieso. Aber der Sonntag, der gehört dir. Das ist deiner.
Dieses unruhige Sonntagsgefühl, das sitzt bei mir ganz, ganz tief drin. Mhm. Ich wünschte, bei mir wäre es auch so gewesen, ja, dass man irgendwie die Chance hat auf mehr Alltag. Aber es lagen halt zwischen diesen zwei zu Hause so 30 Kilometer.
Ja, das ist natürlich
mit Schule
echt, ja,
und so weiter. Dann ging das natürlich nicht so gut. Aber es wäre auch schön gewesen, einfach nicht immer nur Wochenendkind zu sein,
ja,
sondern auch die Chance auf Alltag.
Mhm, das glaube ich. Wenn wir da jetzt so darüber reden, dass du da bei deiner Mutter warst und dann bei deinem Vater und da geswitcht bist, habe ich eine Frage für dich, die ich selber auch noch nicht beantworten kann. Ich muss auch noch eine Weile drüber nachdenken.
Hast du eine Philosophiefrage für
mich? Ich habe eine Philosophie. Und zwar, was ortsunabhängig, also abgetrennt, abgelöst, also ortsunabhängig, was ist Heimat für dich, wenn du es eben nicht an einem Ort festmachst?
Instinktiv würde ich jetzt sagen Menschen, aber das ist mir fast ein bisschen zu unkonkret.
Mhm. Ich weiß gar nicht, also ich kann es auch noch nicht beantworten und bin gespannt, wo mich meine Reise dahin bringt, meine Gedankenreise, aber...
Es ist aber eine sehr spannende Frage.
Ja, weil das auf so vielen, ganz vielen Ebenen kann ja Heimat passieren oder ein heimeliges Gefühl oder so.
Ich würde mir die Frage voll gerne als Hausaufgabe mitnehmen.
Mhm, nimm mal mit.
Weil ich muss schon sagen, jetzt habe ich instinktiv gesagt Menschen, aber es gibt auch Situationen, wo du mit Menschen bist, denen du dich total verbunden fühlst und die eigentlich irgendwie Heimat sind für dich. Und trotzdem habe ich dann schon auch Situationen erlebt, dass ich mich trotzdem wahnsinnig einsam und fremd gefühlt habe.
Ja, und ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass ich war ja lange Zeit bei den Pfadfindern und bin jedes Jahr 2 Wochen auf Sommerlager gefahren und für mich war das immer ein bestimmtes Kleidungsstück, das ich zum Beispiel dabei hatte. Die Lieblingsjacke, die Lieblingsfließjacke, die immer am wärmsten war oder so. Und dann habe ich mich daran so festhalten können als Kind. So, weißt du, dann war das so dieses Reinschlüpfgefühl, dieses Wohlfühlen, die habe ich immer zu Hause an. Das ist so, dann das zum Beispiel ist mir jetzt auch in den Sinn gekommen, so dass das so, das können so viele unterschiedliche Sachen können ein Heimatgefühl auslösen. Aber konkret beantworten kann ich es, glaube ich, auch noch nicht. Ich muss auf jeden Fall an eine bestimmte Fließjacke denken.
Ja, das ist jetzt eine echt interessante Frage und ich nehme die voll gern als Hausaufgabe mit und gehe da nochmal in die Recherche, weil möglicherweise habe ich eine Idee.
Mhm. Überleg mal.
Ich nehme mir die gerne mit in die nächste Folge.
Und aber bist ja. du dann trotzdem immer gern zu deinem Papa gekommen?
Voll gern.
Ja, voll gern. Schön.
Total gern und das ist echt so eine, ich bin ja dann auch irgendwann fest hingezogen.
Mhm.
Und es war interessant, weil ich schon eigentlich alt war. Also ich war schon Teenagerin und auf einmal haben wir zum ersten Mal wirklich Alltag miteinander geteilt.
Mhm. Hat das geklappt?
Voll gut. Schön. Es hat voll gut geklappt und das war ein sehr intaktes Familienleben.
Mit deinem Dad würde ich auch echt gerne mal auf ein Bier gehen. Ich finde, das ist eine Schande, dass ich diesen Mann noch nicht anständig kennengelernt habe.
Ihr habt nur mal so, hi, gesagt.
Ja, der ist so groß. Oh Gott.
Hattest du Angst vor ihm?
Nein, ich habe doch keine Angst vor dem.
Weil früher haben Freundinnen und Kinder die hatten immer ein bisschen Angst vor dem, weil der einfach so groß ist und so eine tiefe Stimme hat und weil er so eine Autorität ausstrahlt.
Ja, und weil er es bestimmt auch ein bisschen geil findet, oder? Dass er so eine Respektsperson ist oder so wirkt.
Ja.
Aber mit dem, also mit dem würde ich, also wenn, das muss kein Bier sein, es kann auch Wein sein. Es kann auch ein Tee sein. Aber das sollten wir echt mal...
Also zum Tee trinken kriegst du ihn nur, wenn er Schnupfen hat.
Okay, ja gut, aber mit Schnupfen will ich ihn nicht treffen. Dann nehme ich das Bier.
Der Wein.
Der Wein? Okay.
Und wer weiß, wenn du dich gut verstehst mit meinem Papa, vielleicht baut er dir ein Baumhaus.
Glaub es oder glaub es nicht. Eine Schulfreundin von mir, die sich übrigens für den Playboy ausgezogen hat. Ja. Die ist sehr gut situiert groß geworden. Der Vater irgendwie Rechtsanwalt und da gab es irgendwie Kohle. Und weißt du was, die hatte eine große Schwester. Und sie und ihre Schwester, ich hatte ja keine Schwester, ich habe ja nur Brüder. Ich habe mir, hätte es ja schon immer cool gefunden, eine Schwester zu haben. So, und jetzt hat dieses Mädchen nicht nur eine Schwester, sondern eine Gartenlaube. Mhm. Die Eltern haben diesen Kindern in den Garten so ein geiles, süßes, kleines, fertiges Häuschen gebaut. Und das war eingerichtet mit Spielsachen und einem Tisch und einem Maltisch und alle Sachen waren da drin und es war deren Spielhaus, aber kein so ein Billo-Plastik-Mini-Spielhaus, wo ein fünfjähriges Kind reinpasst, sondern ein Haus, eine Villa, eine Kindervilla hat die gehabt. Und die hatten, und das werde ich auch nie vergessen, ich war da leider nur einmal zum Geburtstag eingeladen. Die hatten im ersten Stock so eine riesige Terrasse, die aber vom Dachgiebel quasi noch überdacht war.
Ein Freisitz.
Ja, ein Freisitz, aber oder wie so eine Veranda auf dem ersten Stock. Also eine ganz, ganz große, wunderschön. Und dort haben wir dann irgendwie an dem Kindergeburtstag noch irgendwie gespielt und so. Und dann habe ich gefragt, warum sie ihre Betten im Sommer nicht nach draußen stellen und draußen schlafen. Weil man liegt ja da super safe. So, das ist einfach nur... Mhm. Und für mich war das ja wie geil, legst einfach deine Matratze raus und kannst bei Regen im Sommer, du kannst immer draußen schlafen. Ich fand's so cool. Und die Mutter hat mich angeguckt, als ob ich gesagt hätte, hallo, ich bin ein Vampir. Und hat dann gemeint, aber das Bett gehört ins Schlafzimmer. Und dann mussten wir wieder reingehen. So, cool.
Und finde ich lustig, dass das die Mutter von der Playboy-Frau sagt.
Ja, genau. Naja, das haben die sich, glaube ich, auch nicht gewünscht, dass die Tochter sich irgendwann auszieht. Aber hey, soweit ich das beurteilen kann, schöner Busen.
Das war schön, aber reicht. Bis zum nächsten Mal.